Hallo und herzlich willkommen zu Folge 62 des Podcasts Berufsjugendlich.
Wir sind Anna Grebe und Jendrik Peters und wir berichten alle zwei Wochen über das, was jugendpolitisch in Deutschland los ist und wie man eine starke Verbündete oder ein starker Verbündeter für die Interessen von Kindern und Jugendlichen werden kann.
Die Themen dieser neuen Folge sind so bunt wie die Sonnenschirme am Strand von Sizilien, wo ich mich gerade befinde. Wir schauen nach Rheinland-Pfalz und die jugendpolitische Szene dort. Wir haben ein Update in Sachen Baugesetzbuchreform für euch. Wir haben News aus der Bundeswehr, hurra, eine neue Jugendstudie. Und wir brauchen eure Unterstützung, denn es geht ums Thema BAföG. Ja, Jendrik, ich melde mich aus Italien heute bei dir, wo ich in den vergangenen zwei Wochen wenig mehr gemacht habe, als am Strand gelegen habe, viel Kunst geguckt habe und sehr, sehr lecker gegessen auf jeden Fall. Und deshalb, ich gehe zu mein persönlicher jugendpolitischer Rückblick auf die vergangenen zwei Wochen. Der ist eher nicht existent. Ich habe wirklich Urlaub gemacht, aber du warst sicher sehr fleißig, oder?
Ja, aber ich habe auch das Gefühl, dass es gerade ganz gut geht, weil wir hatten ja wieder in NRW eine kurze Woche mit dem Fronleichnamswochenende. Das ist ganz schön,
ja.
Der Feiertag. Ich bin aber auch ehrlich gesagt froh, wenn jetzt die Feiertage auch rum sind und man dann mal wieder so ein bisschen in den Rhythmus dieser der normalen Woche kommt und nicht immer irgendwer weg ist und so. Anderes Thema, wir waren fleißig, zum Beispiel haben wir uns mit Dagmar Hanses getroffen und über Jugendbildungsstätten geredet, warum das gute Orte sind, warum wir sie unbedingt weiter fördern müssen, warum das wichtig ist. Und Dagmar hört uns ja auch und hat auch den Podcast allein im Gespräch, glaube ich, 5-mal empfohlen. Also schöne Grüße an dieser Stelle. Haben dir ja auch, Anna, einen Gruß geschickt, als wir dann...
Ja, hat mich sehr gefreut.
Ja, genau. Und was mich aber immer noch bewegt, ist, dass ich am Freitag bei Robbie Williams war. Ich muss es hier einmal teilen. Mein großes musikalisches Vorbild von früher. Der ist immer noch einfach ein super Entertainer. Und was der für eine Dynamik auf die Bühne bringt, ich strahle da heute noch von. Also das hat sich wirklich gelohnt in Düsseldorf. Und bei dir so?
Ja, Robbie Williams habe ich auch schon live gesehen, auch mit Take That übrigens, wo ja mein Boygroup-Herz eher lauter schlägt. Und die sind gerade zu dritt auch wieder auf Tour, aber leider nur in Großbritannien, in den Genuss komme ich nicht. Aber bevor wir hier so ins Cringe-Material irgendwie abdriften, ja, ich habe mich total gefreut über die Grüße von Dagmar. Vielen Dank nochmal. Und wir werden ja von einigen PolitikerInnen gehört und wir freuen uns auch, wenn ihr, liebe HörerInnen, uns und den Podcast immer wieder euren Abgeordneten empfehlt, denn mein Eindruck ist, einige brauchen eigentlich mal so einen jugendpolitischen Podcast, um sich selber aufzuschlauen. Andere sind eigentlich voll am Puls der Zeit und fühlen sich dadurch vielleicht ermutigt, noch viel stärker einen Fokus auf das zu legen, was junge Menschen wirklich gerade bewegt.
Wir steigen ein in die heutige Folge mit dem jugendpolitischen Ticker mit verschiedenen Updates aus der jugendpolitischen Welt und wollen gleich ganz zu Beginn darüber sprechen, dass die AfD jetzt den Vorsitz der Kinderkommission hat. Seit Mai 2026, und zwar die AfD-Abgeordnete Angela Rutzka. Turnusgemäß hat sie den Vorsitz der Kinderkommission bekommen vom Deutschen Bundestag. Was ist die Kinderkommission? Die ist ein Unterausschuss des Familienausschusses, vertritt die Interessen von Kindern und Jugendlichen im Parlament und der Vorsitz wechselt da regelmäßig zwischen den Mitgliedern der verschiedenen Fraktionen. Frau Rutzka war es der CDU-Abgeordnete Michael Hose, der den Vorsitz innehatte. Und dass die AfD jetzt heute die Kinderkommission im Bundestag leitet, ist mehr als nur eine parlamentarische Randnotiz. Das muss man deutlich sagen. Es ist ein Symbol dafür, wie weit die Normalisierung einer Partei bereits fortgeschritten ist. Sehen wir auch an anderen Stellen. Eine Partei, die gesellschaftliche Vielfalt nicht als Stärke, sondern ganz häufig als Bedrohung darstellt. Und wenn man dann die Kinderkommission sieht, die ja die Interessen aller Kinder und Jugendlichen vertreten soll, also auch von jungen Menschen mit Migrationsgeschichte, queeren Jugendlichen, jungen Geflüchteten, Kindern aus vielfältigen Familienformen, Jugendlichen, die Diskriminierung erleben, und dann jetzt ausgerechnet eine Partei an die Spitze dieses Gremiums zu setzen, die immer wieder gegen genau diese gesellschaftliche Vielfalt politisches Kapital schlägt, das wirkt ja schon wie ein Hohn gegenüber denjenigen jungen Menschen, deren Rechte ja eigentlich geschützt werden sollen. Das heißt, die entscheidende Frage ist an der Stelle auch nicht, ob die AfD jetzt formal das Recht auf diesen Vorsitz hat, sondern die entscheidende Frage ist doch eher, was das über den Zustand auch unserer politischen Kultur aussagt, wenn eine Partei, deren Politik auf Abgrenzung, Ausgrenzung und dem Ziehen von Grenzen zwischen wir und die anderen basiert, ein Gremium anführt, das ja für Teilhabe, Chancengerechtigkeit und die Rechte aller Kinder stehen soll. Und deswegen würden wir sagen, wer Kinderrechte ernst nimmt, muss sich fragen, ob man Neutralität gegenüber einer Politik der Ausgrenzung überhaupt dann noch als Tugend verkaufen kann. Und auch nochmal stark zu betonen, Kinderrechte sind universell. Sie gelten entweder für alle Kinder oder am Ende für immer weniger.
Ja, und man muss einfach sagen, jetzt wird im Endeffekt unter dem AfD-Vorsitz in der Kinderkommission nicht viel Revolutionäres passieren. Also auch aus unserer Sicht oder in unserem Sinne jugendpolitisch. Das wird natürlich interessant, weil die bestimmte Diskurse aufrufen, das hast du ja gerade auch gesagt, die ganz eng an das Familienbild und an das Jugendbild der AfD geknüpft sind, die auch eng geknüpft sind, vermutlich an diese ewige Debatte über das Thema Neutralitätspflicht oder Neutralitätsmythos, wie wir sagen würden, wenn es um Jugendverbände geht. Also es passiert dann einfach nichts in dieser Kinderkommission, was irgendwie die Interessen von Kindern und Jugendlichen nach vorne bringen würde. Jetzt muss man trotzdem auch sagen, die Kinderkommission ist jetzt nicht der, Entschuldigung, liebe Kollegin, der Ort der Revolution. Aber da dürfen ja auch immer wieder Verbände, Vereine, junge Menschen selber vorsprechen. Weil die AfD den Vorsitz hat, ist halt die Frage, wer darf denn da vorsprechen und wie? Und also ich glaube halt, das wird man nicht so mitkriegen, aber der Ton verändert sich da. Und ja, solche Sachen, du hast es gesagt, tragen zur Normalisierung der AfD bei. Rechtlich dürfen sie das, dürfen einfach diesen Vorsitz haben. Aber schade, wieder wahrscheinlich jetzt so ein halbes Jahr dann verschenkt, indem wir wirklich gucken müssten, wie wir das Wohlbefinden junger Menschen eher verbessern könnten. Ja, apropos Wohlbefinden junger Menschen, wir haben euch mal wieder eine neue Studie mitgebracht, die, surprise, nichts Neues erzählt, aber sicher hilfreich ist für eure jugendpolitische Lobbyarbeit. Denn mein Eindruck ist, je mehr man sich auf eine Studienlage beziehen kann, vor allen Dingen von großen und wichtigen Organisationen, desto eher kann man auch Gehör finden bei politischen AkteurInnen. Wir sprechen hier von der UNICEF-Vergleichsstudie zum Wohlbefinden junger Menschen. Im internationalen Vergleich landet Deutschland in dieser Studie nur auf Platz, Achtung, 25 von 37 untersuchten Ländern. Damit liegt die Bundesrepublik erneut, muss man sagen, lediglich im unteren Mittelfeld. Und das ist so absurd, obwohl sie zu den wirtschaftsstärksten Ländern der Welt gehört. An der Spitze des Rankings stehen die Niederlande, Dänemark und Frankreich. Und wenn ich es richtig erinnere, steht Chile, was ja meine Herzensheimat ist, an letzter Stelle auf Platz 37. Was mich jetzt auch nicht weiter wundert, aber ja, da weint mein Herz dann noch zusätzlich ein wenig. Die UNICEF-Studie macht vor allem deutlich, ein hohes Bruttoinlandsprodukt allein garantiert noch kein gutes Aufwachsen von Kindern. Also klar, Deutschland ist reich, aber das alleine macht nachher nicht den Unterschied, wenn es um ihre Rechte geht. Untersucht wurden vor allen Dingen drei Bereiche, die körperliche Gesundheit, das seelische Wohlbefinden und natürlich die schulischen Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen. Besonders kritisch bewertet UNICEF die sozialen Unterschiede in Deutschland. Und auch da, darüber reden wir ja häufig, Kinder aus einkommensschwachen Familien haben deutlich schlechtere Chancen auf Bildungserfolg, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe als Gleichaltrige aus wohlhabenderen Haushalten. Ja, Überraschung, aber eben auch nicht.
Besonders alarmierend sind die Ergebnisse im Bildungsbereich. Nur etwa 60% der 15-Jährigen erreichen die grundlegenden Kompetenzen in Lesen und Mathematik. Und bei Jugendlichen aus sozial benachteiligten Familien liegt dieser Wert sogar nur bei 46%, bei privilegierten Familien bei rund 90%. Was heißt das? Die Bildungschancen hängen weiterhin stark von der sozialen Herkunft ab und auch hier wieder keine Überraschung. Deutschland bleibt hinter seinen Möglichkeiten und irgendwie ja auch auf seiner Arroganz sitzen, denn man muss auch sagen, in einigen Ländern mit deutlich geringerer Wirtschaftskraft wachsen Kinder insgesamt unter besseren Bedingungen auf. In Rumänien zum Beispiel Platz 9, Ungarn Platz 10, Slowakei Platz 19.
Ja, ich finde es total interessant, weil der Schulmonitor der Robert-Bosch-Stiftung macht ja auch immer wieder auf den Zusammenhang aufmerksam zwischen psychischem Wohlbefinden junger Menschen und ihrem schulischen Erfolg. Also zu sagen, dass ja Schule allein schon einen großen Unterschied macht, nicht nur für die Leistung, sondern eben auch dafür, wie junge Menschen sich fühlen und wie sie ihren Platz in der Welt bekommen. Also auch wieder eine Studie, wo ich sagen würde, ja, okay, super, das ging auch durch alle Medien, alle haben es geteilt, aber ich würde sagen, in unserer Bubble wundert sich niemand, dass vor allen Dingen die Lebenszufriedenheit junger Menschen in Deutschland weiter sinkt. Und die Frage bleibt, die wir uns hier stellen müssen, was macht denn die Bundesregierung für das Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen und wann macht sie das zu ihrer Top-Priorität? Wir sehen, dass egal, über welche Themen gerade gesprochen wird, dass irgendwie so eine Scheindebatte bleibt. Also jetzt gibt's wieder so eine neue Allianz zum Thema Mental Health von großen deutschen Stiftungen, Netzwerk für psychische Gesundheit junger Menschen, dies, das. Und in der Zivilgesellschaft netzwerken wir uns da wirklich so langsam zu Tode. Und auf der anderen Seite aber passiert systemisch nichts. Und das klingt jetzt wieder so, ne, als wollen wir hier nur draufhauen. Das sind langsame Mühlen und man muss da auch gucken, wie man auch gut investiert, wie man Strukturen angeht. Aber ja, ich glaube, es ist wichtig, dass wir nicht müde werden, deutlich zu machen, dass die Situation vor allen Dingen auch durch das Kleinreden der Probleme junger Menschen einfach nicht besser wird und auch nicht, wenn wir weiterhin über Themen sprechen, die sie betreffen, aber nicht mit ihnen sprechen.
Als JugendverbandlerInnen sind wir ja Profis in Sachen Ferienfreizeiten. Wir werden dafür immer wieder ausgebildet als JugendleiterInnen und vorbereitet. Wir durchlaufen Schulungen, kümmern uns um Kinderschutzkonzepte, planen ehrenamtlich ganz oft riesige Zeltlager und setzen dafür unsere eigenen Ferien ein, dass Kinder und Jugendliche eine gute Zeit in Gemeinschaft verbringen können.
Ja, Freizeitarbeit ist unser Kernbusiness. Also Jendrik, du warst auf Freizeiten, ich war auf Freizeiten und es ist immer wieder total krass, was Ehrenamtliche so auf die Beine stellen, ne, unterm Jahr, während der Schule, während des Studiums, in ihrer Freizeit, damit andere Kinder und Jugendliche einfach eine saugute Zeit haben und das eben auch zu möglichst geringen Preisen. Ein Player, den wir dabei aber ganz lange nicht im Blick hatten, es gibt ja Player, die haben wir im Blick. Es gibt so Agenturen für Jugendreisen, es gibt kommerzielle Anbieter, es gibt auch die BAG Kinder- und Jugendreisen. Ne? Also wir haben ein Netzwerk, wir sehen das, aber ich wusste das ganz lange nicht, dass es da einen Player gibt, der das auch macht, der mit Abenteuer, Gemeinschaft und mit Natur wirbt, so wie wir das tun. Und das ist die Bundeswehr. Die Bundeswehr veranstaltete allein im vergangenen Jahr 86 Freizeitaktivitäten und Camps. Also wir reden hier nicht immer von 2 Wochen, teilweise auch 2, 3 Tage. Und diese Camps sind teilweise schon für Kinder ab 6 Jahren, in der Regel aber ehrlich gesagt erst ab 17, wie nun eine kleine Anfrage der Linken im Bundestag zeigt. Und die Namen dieser Camps finde ich ziemlich, also man könnte sagen klangvoll, aber auch irgendwie gruselig. Also Real Top Gun. Die Heli Guardians, wahrscheinlich Helikopter, ne? Edelweiß Camp, Girls Only oder das Herbstcamp der Artillerie. Also diese Camps haben nicht nur klangvolle Namen, man hört es auch, sondern so verschiedene Schwerpunkte, verschiedene Themen und verschiedene Zielgruppen, an die sie sich richten. Der Punkt ist der aber, diese Camps werden von nicht qualifizierten SoldatInnen durchgeführt, ohne besondere Standards wie die, die wir in der Jugendarbeit haben. Also ne, wie Juleika, wie Kinderschutzschulung und so weiter. Und obwohl es, und da müsste man jetzt hellhörig werden, weil als freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe müssen wir diese ganzen Dinge machen. Jetzt ist es aber so, dass diese Bundeswehr-Camps oder Freizeitaktivitäten ganz häufig in Kooperation mit Kommunen stattfinden, also mit öffentlichen Trägern der Kinder- und Jugendhilfe. Und die machen das dann in Kooperation mit der Bundeswehr. Und wir zitieren hier jetzt mal kurz ein Beispiel aus der jungen Welt. Ich beginne mit dem Zitat. In Markt Kellmünz findet seit Jahren ein Feriencamp für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren statt, organisiert von der Kommune mit Unterstützung der Bundeswehr. Der Bürgermeister dort ist ein ranghoher Reservist. Außerdem hat die Stadt eine Patenkompanie aus Ulm. Die Kommune organisiert ein 2-tägiges Feriencamp mit Übernachtung in der Schule. Da denke ich schon so, oh Gott, Übernachtung, Schule. Die Patenkompanie unterstützt die Betreuung der Kinder. Dabei kommen Soldaten, Militärfahrzeuge und militärisches Gerät zum Einsatz. Kinder sitzen auf Panzern, machen mit uniformierten Soldaten Schießübungen und ein Hubschrauber landet publikumswirksam auf dem Gelände. Militär wird gezielt als etwas Spannendes, Abenteuerliches und Begeisterndes inszeniert. Zitat Ende soweit. Finde ich total abgefahren, finde ich total krass. Und dieses Camp übrigens fällt aber nicht in diese Auflistung der 86 Veranstaltungen aus der kleinen Anfrage, der Antwort auf die kleine Anfrage der Linken. Denn hier ist die Kommune der Träger. Diese 86 Camps sind, da ist die Bundeswehr genuin Träger. Das heißt, wir können gar nicht nachvollziehen, wie viele Freizeitaktivitäten dieser Art es noch gibt, die die Bundeswehr zur Nachwuchsgewinnung nutzt.
Ich habe zwischendurch gedacht, das könnte auch so ein Beitrag der Heute-Show oder von Extra 3 sein, so mit den Titeln dieser Camps und wie, ich stelle mir das so vor, dass sie auf dem Schulhof die Panzer rollen da an, da gibt's tolle Bilder. Wahnsinn. Also natürlich formiert sich da deutliche Kritik und der können wir uns auch anschließen. Diese Art der ja Militarisierung des Alltags und vor allem der Freizeit von Kindern und Jugendlichen widerspricht allem, wofür wir als Jugendverbände stehen. Also Minderjährige werden in solchen Formaten natürlich emotional beeinflusst, ihr Alltag und ihre Freizeit militarisiert und für die beteiligten Soldaten sind keine pädagogischen Ausbildungen vorgesehen. Du hast es eben schon gesagt, es gibt keine gesonderten Kinder- und Jugendschutzkonzepte und es sind keine Strukturen der Jugendhilfe eingebunden. Und angesichts der Skandale um sexualisierte Gewalt, Sexismus, Diskriminierung und auch Rechtsextremismus innerhalb der Bundeswehr fragen wir uns dann, wie kann es sein, dass hier das Kindeswohl der Aufrüstung und der Rekrutierung neuer Soldatinnen untergeordnet wird? Das Bündnis unter 18 nie, unter anderem sind da auch Jugendverbände Mitglied, macht genau darauf aufmerksam, dass die Bundeswehr an vielen Stellen die Rechte von jungen Menschen verletzt. Wir verlinken euch das natürlich in den Shownotes. Und wir beobachten natürlich auch weiter, wie sich das Thema Wehrdienst entwickelt. Da bewegt sich gerade was in Sachen Zivildienst und Freiwilligendienste.
Und wir springen direkt zum nächsten Thema, aber irgendwie auch zurück auf vor 4 Folgen. Denn in Folge 59 haben wir euch von der geplanten Reform des Baugesetzbuches berichtet. Im ersten Entwurf aus dem Bundesbauministerium war vorgesehen, dass in § 3 Absatz 1 der Satz, ich zitiere, auch Kinder und Jugendliche sind Teil der Öffentlichkeit, herausgestrichen werden sollte. Und damit eben auch die explizite Nennung junger Menschen, wenn es um die Beteiligung der Öffentlichkeit, so heißt der Paragraph auch, also BürgerInnen, an Planungsverfahren geht. Und in der Begründung des Ministeriums zu dieser Streichung, also im ersten Entwurf, stand sinngemäß, dass Kinder und Jugendliche nach wie vor ein Teil der Öffentlichkeit seien, also mitgemeint. Und genau das war auch unsere Kritik oder ist unsere Kritik. Mitgemeint heißt halt in dem Falle nichts. Wenn Kinder und Jugendliche nicht explizit im Gesetz selbst genannt werden, dann werden sie nicht jugendgerecht und angemessen beteiligt, wenn überhaupt. Also es ist ja auch ein Satz, den man geflissentlich überlesen kann. Das war auch das Ergebnis des Jugendchecks, der als Instrument der Gesetzesfolgenabschätzung neue Gesetze daraufhin analysiert, welche Auswirkungen sie auf junge Menschen haben. Ich habe mich auch auf Instagram und auf LinkedIn und ja, hier im Podcast aufgeregt. Ich dachte, das darf doch nicht sein, dass die Verwaltung, das ist ja der Referatsentwurf, dass die nachher Entscheidungen darüber treffen, wie Kinder und Jugendliche beteiligt werden oder ob sie beteiligt werden. Und ich habe euch, liebe HörerInnen, dazu angestiftet, euch einzumischen und auf diese Sache irgendwie aufmerksam zu machen. Und da gehen jetzt gleich zweimal Grüße raus. Grüße gehen raus, Nummer 1 an Marius Schlageter, der sich bei mir gemeldet hat und mich auf einen wichtigen Zusammenhang mit der Europäischen Charta zur Beteiligung junger Menschen auf kommunaler und regionaler Ebene aufmerksam gemacht hat. Das packen wir euch mal in die Shownotes. Da würde ich irgendwann gerne auch noch mal was zu machen, weil es sehr, sehr interessant ist, wie europäische Ebene, Bundesebene und kommunale Ebene eine ganz große Rolle dafür spielen können, die Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen durchzusetzen. Und meine zweiten Grüße gehen raus an Johannes Beikirch von der Evangelischen Jugend in Mecklenburg-Vorpommern, der das Thema auch bei sich im Verband aufgegriffen hat und sich bei mir gemeldet hat. Und das finde ich super gut. Und natürlich, klar, der Deutsche Bundesjugendring als auch der Bund der Landjugend haben Druck gemacht. Und es haben sich aber auch andere Verbände, die gar nicht aus unserer Bubble kommen, eingemischt. Zum Beispiel Fachverbände wie die Bundesarchitektenkammer. Also irgendwie so ein bisschen Sturm im Wasserglas. Ich glaube, viele wussten gar nicht, dass im Baugesetzbuch Jugendbeteiligung eigentlich schon geregelt war. Und dann kam vorige Nachricht, während ich im Urlaub war. Also diese Nachricht hat mich positiv überrascht. Und das ist eine Nachricht, die vor allem eines zeigt, es gibt eine Jugendlobby und sie wirkt. Es ist nämlich nicht so, wie immer alle sagen, oh, Kinder haben keine Lobby. Doch, doch. Wir sind Teil der Lobby und wir können wirksam sein. Die gute Nachricht ist nämlich, dieser Referatsentwurf wurde angepasst. Und in Paragraph 3 wurde ein vierter Absatz hinzugefügt. Ein extra Absatz. Auch Kinder und Jugendliche sind Teil der Öffentlichkeit. Also das ist ein Riesenerfolg, Jendrik. Ein eigener Absatz. Eben nicht nur so ein bisschen mit untergebracht, sondern das ist ein Punkt, den kann man nicht überlesen. Und dieser Satz wurde nun auch schon direkt vom Bundeskabinett abgesegnet, der nämlich den Gesetzentwurf insgesamt, also nicht nur diesen Satz, schön wär's, vergangene Woche beschlossen hat. Also ist jetzt dieser Gesetzentwurf im parlamentarischen Verfahren und das heißt, es gibt jetzt Lesungen dazu im Bundestag, Prüfungen in Ausschüssen und Fraktionen, dann die Abstimmung im Bundestag und dann im Bundesrat. Also yeah, Jugendlobby kann was. Aber leider muss ich auch hier etwas Wasser in den Wein oder in euer Spaßgetränk gießen, denn an einer anderen Stelle in diesem Gesetz wurden die Beteiligungsrechte junger Menschen nicht wieder aufgenommen. Bisher war nämlich in § 1 Absatz 6 ausdrücklich festgehalten, dass bei der Bauleitplanung, also sozusagen den größeren Verfahren, die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen besonders zu berücksichtigen sind. Diese Formulierung entfällt nun. Genauso, und das finde ich, da wundert es mich, dass deren Interessenverbände nicht auf die Barrikaden gehen. Genauso entfällt nämlich die explizite Erwähnung der Bedürfnisse älterer Menschen, Menschen mit Behinderung und sogar von Frauen, also in Form geschlechtergerechter Planung. Im Gesetz hieß es Frauen und Männer, aber das steht da jetzt gar nicht mehr drin. Und die Botschaft lautet auch hier sinngemäß, sind ja alle Teil der Bevölkerung, alle Teil der Öffentlichkeit und damit ohnehin immer mitgemeint. Also finde ich super, super schwierig, wie ihr euch denken könnt. Weil also Frauen, alte Menschen, also allein in einer alternden Gesellschaft, in einer Gesellschaft im demografischen Wandel, bei der Bauleitplanung nicht darauf zu achten, wie die Bedürfnisse älterer Menschen aufgegriffen wird, da spreche ich jetzt nicht nur als Jugendpolitikerin, sondern ich finde es einfach grundsätzlich, also sowas irgendwie rauszustreichen, bold move, denn Rechte, die nur implizit existieren, entfalten oft keine Wirkung. Und Rechte, von denen niemand weiß, häufig auch die Leute selbst, die fallen unter den Tisch. Und schauen wir uns das doch mal zahlenmäßig an. Gemeinsam stellen junge Menschen, behinderte Menschen, alte Menschen und, Achtung, Frauen, nicht männliche Personen, die Mehrheit der Bevölkerung. Warum sollten also ausgerechnet ihre Anforderungen an öffentliche Bauprojekte dem Zufall überlassen werden? Es ist halt überhaupt nicht nachhaltig. Wie gesagt, die Gesellschaft wird älter, wird vielfältiger und man kann es auch wissenschaftlich nicht haltbar machen. Das hat zum Beispiel Caroline Criado-Perez gezeigt, hat ein tolles, tolles Buch geschrieben vor ein paar Jahren zum Thema Gender Data Gap, unsichtbare Frauen heißt es auf Deutsch, wo sie zeigt, dass ganz viele Dinge in unserer Gesellschaft automatisch auf Männer gebaut und ausgerichtet wurden. Also so Kleinigkeiten wie Klimaanlagen sind für Frauen ganz häufig zu kalt eingestellt, weil sie halt auf das Kälteempfinden von Männern eingestellt sind. Oder auch super gut, Mary Dellenbaugh Lossy, mit der habe ich einen Aufsatz geschrieben über das Thema Mädchenbeteiligung, die forscht zum Thema geschlechtergerechte Stadtplanung. Also für die ist es auch ein Riesenthema und irgendwie höre ich da gerade noch nicht so viel, obwohl es doch total klar ist, das kann man nicht einfach rausstreichen. Und auch wenn wir jetzt als Jugendlobby diesen neuen Absatz, Absatz 4, erstmal als echten Win verzeichnen können, aus unserer Sicht ist es jetzt immer noch nicht zu spät, das ist ja der Trick am parlamentarischen Verfahren, die eigenen Bundestagsabgeordneten daran zu erinnern, dass der Abbau von Beteiligungsrechten nicht mit so super fancy Dingen wie Verwaltungsmodernisierung oder Bürokratieabbau verwechselt werden sollte und dass man unter diesem Gesichtspunkt nicht einfach Menschenrechte aus Gesetzen herausstreichen kann, weil man denkt, ah ja, ist doch immer alles mitgemeint. Und Jendrik, ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass uns das in den kommenden Monaten im Rahmen dieser großen Sozialreformen, Rente, Gesundheit und so weiter, immer wieder begegnen wird und dass es darauf ankommt, dass Menschen wie du und ich ganz, ganz genau in diese Gesetzesentwürfe gucken. Deshalb macht uns auch bitte darauf aufmerksam, wenn ihr sowas seht oder hört, weil wir das hier im Podcast einfach weiter verbreiten wollen. Wir können diese Rechte von, nein, es sind keine Minderheitenrechte, es sind Mehrheitsrechte, wir können die nicht einfach unter den Tisch fallen lassen.
Anna, hast du eigentlich im Studium BAföG bezogen?
Ja, also ein Jahr lang, soweit ich mich entsinne, und auch nur sehr wenig, weil meine Eltern ein Haus gekauft hatten und auch zu viel verdienten, beziehungsweise eben Eigentum hatten. Und BAföG ist in Deutschland ja elternabhängig. Ich habe mein Studium in der Regel durch Arbeit finanziert, unter anderem als wissenschaftliche Hilfskraft an zwei Lehrstühlen. Ich war Tutorin, ich habe Ferienjobs im Maschinenbau gemacht, ja, ausgerechnet ich. Ich habe als Kellnerin gearbeitet in einer super miesen Techno-Disco. Ich habe als Honorarkraft in der Ausbildung Zivildienstleistender gearbeitet und vieles, vieles mehr. Also Hustle nennt man das, glaube ich, auf Neudeutsch.
Ja.
Ich habe immer irgendwie gearbeitet. Und du?
Nee, ich habe es aber auch gar nicht beantragt. Ich habe beide Studiengänge Bachelor und Master dual studiert und hatte dadurch immer so ein kleines Einkommen. Damit konnte ich jetzt keine großen Sprünge machen. Dann habe ich nebenbei noch für die Zeitung gearbeitet als rasender Reporter irgendwie und meine Eltern haben auch noch ein bisschen supportet. Aber ich habe mich mit dem Thema ehrlich gesagt nie richtig beschäftigt damals, weil es war nicht so wichtig, weil das duale Studium schon ganz gut angelegt war an der Stelle. 992 Euro, das ist die Zahl. So hoch ist der BAföG-Höchstsatz für Studierende in Deutschland. Wie setzt er sich zusammen? Das sind einmal 442 Euro an Grundbedarf, 380 Euro Wohngeld und bis zu 170 Euro Zuschuss für die Versicherung. Und machen wir uns nichts vor, das ist sehr wenig Geld, sogar weniger als die Grundsicherung in Deutschland. Und in den allerwenigsten Städten kriegt man doch für 380 Euro noch ein WG-Zimmer. Das hat, so kann man zumindest meinen, auch die Bundesregierung erkannt und in ihre Koalitionsvereinbarung von 2025 geschrieben, dass die BAföG-Sätze angepasst werden. Dafür war auch schon Geld eingeplant, bis Jens Spahn als CDU-Fraktionsvorsitzender daran Zweifel aufkommen ließ und das BAföG einfach in einer Reihe mit anderen staatlichen Sozialleistungen wie Bürgergeld, Wohngeld oder Elterngeld nannte.
Ja, und was macht die zuständige Ministerin Dorothee Beer? Sie springt wiederum auf Spahns Worte auf und lässt verlautbaren, dass sie verstehen könne, dass es nun doch keine BAföG-Erhöhung gebe. Und ich zitiere, wenn Pflegebedürftige sparen sollen und beim Elterngeld Kürzungen vorgenommen werden, dann ist nachvollziehbar, dass man nicht gleichzeitig an anderer Stelle große zusätzliche Leistungen verspricht. Zitat Ende. Da kann man schon stundenlang drüber reden. Die Aussage, die jedoch für große Aufregung gesorgt hat und sorgt, ist, Zitat, es gibt keine Studiengebühren und der Staat ermöglicht vielen jungen Menschen überhaupt erst ein Studium. Deshalb sei es kein Drama, wenn Studierende neben dem Studium jobben. Viele sammeln dabei sogar wichtige Erfahrungen fürs Leben und den Beruf, gegebenenfalls in den Semesterferien. Und ein Satz, der sich mir so eingebrannt hat, also da muss man erstmal auf die Idee kommen, es wird kein Vollkasko-Studium geben, jeder muss seinen Teil dazu beitragen. Das sagt Dorothee Beer.
Voll, also Vollkasko-Studium ist auf jeden Fall im engeren Rennen für das Unwort des Jahres, könnte ich mir vorstellen.
Definitiv.
Das ist eine sehr vielversprechende Bewerbung. Und na klar, das Thema macht jetzt richtig viele Leute wütend, uns auch. Vor allem aber ist ja der Punkt, dass es junge Menschen verunsichert und einfach null der Realität von Studierenden entspricht. Und wir würden uns gerne dieser Realität ausführlich widmen in der nächsten Folge. Was heißt es eigentlich heutzutage zu studieren? Und wir brauchen dazu euch, also einen Community Call wieder an dieser Stelle. Meldet euch bei uns auf Instagram @erjendrik und @medien.politik.partizipation, wenn ihr gerade studiert oder auch einfach etwas zur nächsten Folge beitragen wollt. Vielleicht ist ja jemand von euch gerade im Studierendenrat oder im AStA oder in irgendeiner Fachschaft aktiv. Das interessiert uns. Schreibt uns. Wir verlassen den jungen politischen Ticker und kommen zu einer Kategorie, die wir ja eingeführt haben vor ein paar Folgen, 16 Mal Jugendpolitik. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Bundesland Rheinland-Pfalz. Viel mehr als Wein, Schiefer, Mittelrhein oder auch Mainz 05, wenn man es mit dem Fußball hält. Ein spannendes Bundesland, in dem Jugendbeteiligung rechtlich ziemlich spannend ist. Die Fakten, in Rheinland-Pfalz leben rund 691.000 Kinder. Das sind so ungefähr 17% der Bevölkerung. Aber wir steigen mal wieder ein mit der Frage, Anna, woran denkst du eigentlich, wenn du Rheinland-Pfalz hörst?
Ja, ich denke tatsächlich an Mainz, wo ich glaube, es war 2007, mit meinem Verband den ersten kinderpolitischen Gipfel unter dem Schlagwort lautstark mitgestalten durfte. Das war super, super cool. Da waren wir auch im Landtag mit Kindern und im Austausch mit Politik. Und das fand ich super beeindruckend. Ich denke aber auch an die Landtagswahlen vor kurzem und bedauere ehrlich gesagt etwas, dass Alexander Schweizer nicht mehr Ministerpräsident ist. Den fand ich gut. Und ich denke an Bad Kreuznach, wo ich kürzlich einen Vortrag zum Thema Kinder- und Jugendbeteiligung und kulturelle Bildung gehalten habe. Und das hat großen Spaß gemacht. Und genau, deshalb habe ich jetzt gerade auch nur so Bad Kreuznach im Kopf. Und bei dir?
Ich denke, als erstes Mal habe ich bei mir festgestellt an warm und schön. Also Rheinland-Pfalz erzeugt irgendwie so während Hamburg so ein nordisch raue Assoziation hat, ist so Rheinland-Pfalz schön. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass es irgendwie eine Weinregion ist, an der Mosel. Aber es erinnert mich auch immer daran, dass wir ja innerhalb eines unserer Mitgliedsverbände, der Evangelischen Jugend im Rheinland, auch einen südrheinischen Teil haben. Und da findet ganz viel in Rheinland-Pfalz statt, in Cochem und Ähnliches. Das sind einfach schöne Orte. Und die engagieren sich dort einfach total für junge Menschen. Also auch das verbinde ich mit Rheinland-Pfalz. Wir fangen aber mal oben sozusagen an, wie wird Rheinland-Pfalz eigentlich regiert? Seit einigen Wochen von einer Koalition aus CDU und SPD. Wir hatten es in einer der letzten Folgen auch schon berichtet, auf den Koalitionsvertrag geschaut. Ministerpräsident ist Gordon Schneider. Vorher war das...
Schneider.
Ja, lassen wir das drin, oder? Diesen Versprecher.
Doch klar.
Gordon Schneider, natürlich. Vorher war das Land SPD geführt und zuständig für Jugendpolitik ist das Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen, Familie und Jugend mit der Ministerin Sabine Betzing-Dichtentäler von der SPD. Wir haben uns ja auch immer einen Blick darauf genommen, wie es eigentlich mit dem Kinderrechteindex aussieht aus 2025. Und da steht Rheinland-Pfalz jetzt nicht so gut da. Das Kinderhilfswerk, Deutsche Kinderhilfswerk, sieht hier sehr großen Nachholbedarf, gerade auch bei der Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention. Interessant ist aber, bei der kommunalen Jugendbeteiligung ist Rheinland-Pfalz deutlich weiter als zum Beispiel Bayern. In der Gemeindeordnung gibt es mit § 16c Gemeindeordnung eine ausdrückliche Regelung, die heißt, die Gemeinde soll Kinder und muss Jugendliche, also die Gemeinde soll Kinder und muss Jugendliche bei Planung und Vorhaben beteiligen, die ihre Interessen berühren.
Ja, also ich finde das seltsam, ehrlich gesagt. Diese Regelung ist nämlich erst ein paar Jahre alt. Also für Jugendliche eine Muss-Regelung, für Kinder weiterhin nur soll. Ich habe da viele Fragen nach wie vor. Wenn wir über welche Altersgruppen reden wir denn dann? Also dem SGB 8 folgend heißt es, dass unter 12-Jährige als Kinder nur beteiligt werden sollen? Oder reden wir über die UN-Kinderrechtskonvention? Da sind nämlich alle unter 18 Kinder. Also und Jugendliche, junge Erwachsene bis 27 und warum sollen denn ausgerechnet Jugendliche und junge Erwachsene beteiligt werden, aber Kinder nicht? Also was ist denn, also die UN-Kinderrechtskonvention macht da gar keinen Unterschied. Sonst, es gibt auch in meinem Wissen kein anderes Bundesland, das so eine geteilte Regelung hat. Und ich finde das schon auch einigermaßen strange, weil da ja auch ein Bild dahinter steckt, was Kinder können und was sie nicht können. Oder was Jugendliche können und was sie nicht können. Und irgendwie finde ich das wahnsinnig defizitär. Und also ich habe da auch noch bislang keine richtig gute Begründung dazu gefunden, warum man das ausgerechnet in Rheinland-Pfalz irgendwie so aufteilen sollte. Und gleichzeitig dürfen Jugendliche unter 18 in Rheinland-Pfalz weder bei kommunalen noch bei den Landtagswahlen abstimmen. Und die Absenkung auf 16, die wird politisch immer wieder diskutiert, ist aber gescheitert, auch strange. Für die Landtagswahl 2026 wären bei Wahlalter 16 rund 64.000 zusätzliche junge Menschen wahlberechtigt gewesen. Ich frage mich jetzt natürlich, jetzt wo nach vielen Jahren, wo die SPD das Land regiert hat, jetzt die CDU die Landesregierung anführt, ob dann wirklich eine Wahlalterabsenkung vorangetrieben wird. Also klar, in NRW hat es auch mit der CDU-geführten Landesregierung geklappt, weil die Grünen da der Koalitionspartner waren. Da wurde es auch auf 16 abgesenkt. Ich bin mir nicht so sicher, ob das jetzt ein großes Thema bei Gordon Schlieder werden wird.
Kommen wir jetzt mal zu den Akteuren im Feld. Da gibt es zum einen den Landesjugendring Rheinland-Pfalz, der letztlich eine Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände in Rheinland-Pfalz ist, mit 24 Kinder- und Jugendverbänden landesweit und ist da der Ansprechpartner für die kommunalen Jugendringe. Auch dazu ein Link in den Shownotes. Und als gemeinnütziger Verein bzw. eben als Arbeitsgemeinschaft organisiert. Man muss sagen, er ist eher klein im Vergleich zu anderen Landesjugendringen im Westen mit einer kleinen Geschäftsstelle.
Ja, eingebunden ist natürlich auch der Landesjugendring wie andere Akteure in das, was man eine Jugendstrategie nennen könnte in Rheinland-Pfalz. Also die nennen das auch selber die YES. Also ich liebe diese Abkürzung. YES, jung, eigenständig, stark, die Jugendstrategie in Rheinland-Pfalz. Die gibt es seit 2017 und die Grundidee dieser Strategie, sehr unterstützenswert, junge Menschen sollen stärker in den Mittelpunkt von Politik und Gesellschaft rücken und auch das, darüber haben wir auch schon gerade gesprochen, an verschiedenen Entscheidungs- und Planungsprozessen besser beteiligt werden. Die Grundannahme ist die eigenständige Jugendpolitik. Es geht um Beteiligung, Freiräume, die Unterstützung junger Menschen in verschiedenen Lebenslagen. Und ich finde es so interessant, weil also ich war 2017, 2018 Referentin bei der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe im Projekt Jugendgerechte Kommune. Und gerade da war diese Jugendstrategie was super Neues, als ich angefangen habe. Jugendgerechte Kommune in Rheinland-Pfalz war Trier. Auch da noch mit einer ganz, ganz tollen Jugendhilfeplanerin, mit Gräfin Kator. Die haben ganz, ganz viel gemacht in dieser Anfangszeit. Und jetzt, ich habe mir das nochmal angeguckt, aus meiner Sicht passiert da nicht mehr viel mit dieser Strategie. Ich meine, kann sagen, die ist ja erst von 2017, aber Leute, da war die Pandemie dazwischen. Da ist so viel passiert, Kommunen geht es inzwischen ganz anders. Aus meiner Sicht bräuchte, diese Strategie ist gut, aber sie braucht dringend eine Aktualisierung.
Dann gibt es auch den Dachverband der kommunalen Jugendvertretung in Rheinland-Pfalz. Der wurde 2017 auch gegründet, ist ein gemeinnütziger Verein und fungiert als Interessenvertretung der kommunalen Jugendvertretung. Da unterstützt er zum Beispiel Jugendparlamente, Jugendstadträte, andere Jugendvertretungen bei so Sachen wie Vernetzung, Neugründung, landesweite Interessenvertretung und ist schon auch einer der eher früh gegründeten Dachverbände.
Ja, wir sehen das ja gerade in ganz vielen Bundesländern, dass es so Dachverbände der Kinder- und Jugendgremien gründen. Ich würde sagen, Rheinland-Pfalz war da relativ früh dran mit 2017. Na, auch, also ich würde sagen, jetzt nicht als Teil der Jugendstrategie, aber da gab es einfach so ein, da lief es gerade in der Zeit. Und eine Sache aber, um nicht nur irgendwie schlecht zu reden, ich finde eine Sache sehr, sehr spannend in Rheinland-Pfalz, nämlich den Landesjugendbeirat. Der Landesjugendbeirat wurde 2024 gegründet und ist tatsächlich auch bundesweit einmalig. Dieser Beirat setzt sich auf Landesebene aus Interessenvertreter in verschiedenen Organisationen zusammen, also eben die genannten Gremien, aber eben auch ungebundene junge Menschen, also junge Menschen, die nicht aus einem Verband kommen, die nicht aus der Schülerinnenvertretung kommen, die nicht aus einem Jugendgremium kommen, sondern sich selbst einfach aufstellen oder vielleicht aus Initiativen kommen. Und man muss dafür zwischen 12 und 21 Jahre alt sein, also auch finde ich ein spannendes Altersfenster. Und das ist ein ganz aktives Gremium. Dieser Landesjugendbeirat hat auch eine eigene Geschäftsstelle und ich mag deren Kommunikationsarbeit. Ich finde, die haben scharfe und spitze Forderungen, die sind breit aufgestellt, aber klar, was ihnen fehlt, sind formale Beteiligungs- und Mitentscheidungsrechte. Also es ist ein Beirat, der berät, der fordert, der sich einbringt, aber die Frage müssen wir hier ja immer wieder stellen, was für echte Entscheidungsmöglichkeiten oder Mitbestimmungsmöglichkeiten haben nachher Gremien auf Landesebene? Und ich würde sagen, das hat aus meiner Sicht auch außer dem Dachverband der Kinder- und Jugendgremien zum Beispiel in Brandenburg, hat das auch sonst fast niemand. Also so richtige Rechte, die auch irgendwo in den Jugendgesetzen, in den Ausführungsgesetzen zum SGB VIII festgestellt sind, eher nicht. Und trotzdem würde ich sagen, ist es ein gutes Vorbild auch für andere Bundesländer. Denn wir ringen ja auch immer wieder auf Landesebene, also Thema Baden-Württemberg, Jendrik, ich glaube, da hatten wir kurz drüber gesprochen, wir ringen ja immer wieder miteinander um gute Beteiligung auf Landesebene und Gremien vor allen Dingen. Da gibt es Ideen der Landesjugendparlamente, der Landesjugendbeiräte und so weiter. Und dann kommen aber immer die Jugendverbände um die Ecke und sagen, ja, aber Entschuldigung, wir sind doch die Interessenvertretung qua Gesetz. Ja, aber das entspricht ja leider auch an vielen Stellen nicht mehr der Realität. So blöd wird es vielleicht finden. Und da ist dieser Landesjugendbeirat wirklich eine clevere Angelegenheit, weil die eben diese ganzen, sagen wir mal, Interessenvertretungen, die wir so kennen, auch der Sport ist damit drin, die tatsächlich abgebildet werden in diesem Landesjugendbeirat und aber eben auch freiere Beteiligungsformen und Formate. Ich glaube, das würde für andere Bundesländer deutlich das Risiko senken, immer in Konkurrenz zueinander zu stehen. Und ich glaube, das würde auch an vielen Stellen die Diskussion über gute Jugendbeteiligung erleichtern. Neben diesem Landesjugendbeirat existiert noch ein Jugendhilfebeirat und es gibt einen Zukunftsrat, also landesweite Beteiligungsgremien, die sind auch genauso politisch prominent aufgehängt, aber haben eben auch keine formalen Befugnisse. Und klar, Sichtbarkeit ist super, sich mit PolitikerInnen treffen, Dialogmöglichkeiten, alles Klärchen, aber das birgt natürlich auch die Gefahr, dass symbolische Beteiligung mit tatsächlicher politischer Mitwirkung verwechselt wird. Und zu Recht weisen da gerade die Jugendverbände darauf hin, dass solche Gremien kein Ersatz für starke Interessenvertretung junger Menschen sein darf. Und also ich glaube, das ist überall in allen Bundesländern so ein Thema, mit dem man ringt. Und klar, für die Jugendverbände positiv, dass die Stärkung der Jugendverbände im Koalitionsvertrag zwischen CDU und SPD erwähnt wird. Aber was das heißt, wir merken ja auch gerade auf Bundesebene, Koalitionsverträge sind lose Willensbekundungen. Wer weiß, was sich da dann tatsächlich auch in den vielen klammen Kommunen in Rheinland-Pfalz niederschlagen wird.
In Gesprächen über das Thema Jugendpolitik in Rheinland-Pfalz wurde auch immer wieder eine Sache genannt, und zwar der Kinder- und Jugendbericht Rheinland-Pfalz, der vierte Kinder- und Jugendbericht von 2025, der ja zum einen eine ganz wichtige wissenschaftliche Grundlage ist für die Debatte um Jugendbeteiligung, der analysiert die Lebenslagen junger Menschen, thematisiert die strukturellen Machtverhältnisse in Beteiligungsprozessen, macht eben auch deutlich, dass Beteiligung nicht nur von rechtlichen Regelungen abhängt, sondern vor allem auch von Ressourcen, von Zugängen und von tatsächlichen Einflussmöglichkeiten.
Ja, Jugendberichte, das klingt immer erst ein bisschen trocken, wenn es nicht vielleicht der Kinder- und Jugendbericht auf Bundesebene ist. Länder, da kann man ganz häufig auch sagen, was soll denn da nochmal spezifisch sein? Ich halte Kinder- und Jugendberichte auf Landesebene für ein wichtiges Instrument, gerade von und für Interessenvertretungen, um deutlich zu machen, dass es eine wissenschaftliche Studienlage und einen Diskursraum gibt, in dem man sich darüber auseinandersetzen kann, wie es Kindern und Jugendlichen auf Landesebene, in Regionen, in Kommunen wirklich geht. Ein Ergebnis auch der Enquete-Kommission Jungsein in Mecklenburg-Vorpommern ist es auch, wir brauchen einen Kinder- und Jugendbericht regelmäßig auf Landesebene, um auch die Verbesserungen von Lebensumständen überprüfbar zu machen. Und deshalb, das ist nicht nur irgendwie so eine bloße Papiersammlung und so eine Art von Selbstbeschäftigung und Selbstbeweihräucherung. Ich halte solche Kinder- und Jugendberichte vor allen Dingen wissenschaftlich fundiert für wahnsinnig wichtig. In Brandenburg, das habe ich jetzt hier schon ein paar Mal erzählt, findet ja auch die Erarbeitung des Kinder- und Jugendberichtes, das ist ein Bericht, den das Ministerium schreibt, mit der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen statt. Also das kann auch außerhalb des Berichtes ein guter Anlass sein, sich darüber wirklich auseinanderzusetzen und überprüfbar zu machen, wie kann man die Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen verbessern. Deshalb bitte Kinder- und Jugendberichte nicht einfach nur so abtun, als schon wieder Papier produziert oder noch eine Studie, weil es sind keine Studien. Das sind wirklich gute Instrumente für eigenständige Jugendpolitik.
Ja, und nach dieser Grundlage fragen wir uns jetzt natürlich auch in Rheinland-Pfalz, was ist eigentlich gerade jugendpolitisch besonders aktuell und relevant? Und da gibt es seit der Änderung der Gemeindeordnung 2023 den Punkt, dass Jugendbeteiligung deutlich verbindlicher kommunal geworden ist. Man aber in der Praxis sieht, nur weil etwas im Gesetz steht, passiert es nicht automatisch überall gut. Das hat jetzt nicht Rheinland-Pfalz exklusiv, das ist an anderen Stellen auch so. Hier auch. Aktuell gibt es rund 60 Jugendvertretungen im Land und die Zahl ist seit dieser Reform gestiegen. Und es fehlt aber an vielen Orten an Ressourcen, an einer Begleitung und auch an einer Bekanntheit der Beteiligungsrechte, dass die Leute überhaupt wissen, es gibt das.
Ja, auch da nichts Neues. Es ist in allen Bundesländern so. Hier, ich habe es gerade gesagt, finde ich es halt nochmal besonders schade, dass man einen Unterschied macht zwischen Kindern und Jugendlichen. Ich frage mich, wie soll man denn Kinderrechte bekannter machen, wenn man ausgerechnet an dieser Stelle sagt, Kinder sollen beteiligt werden und Jugendliche müssen. Das passt aus meiner Sicht irgendwie nicht so ganz zusammen.
Nee. Wir haben in einer der letzten Folgen ja auch über den Koalitionsvertrag gesprochen, 2026 bis 2031 von CDU und SPD. Und da setzt die Koalition unter anderem auf frühkindliche Bildung, auf verpflichtende Sprachtests, verpflichtende Sprachförderung und auf ein verbindliches letztes Kita-Jahr. Was jugendpolitisch interessant ist, könnte man sagen, ist der starke Fokus auf Jugendmedienschutz, der ja auch im Vertrag immer wieder zu lesen ist. Da sprechen sich CDU und SPD für strengere Regeln für soziale Medien aus, inklusive Altersstufenmodell. Wir haben ja in Folge 60 ausführlicher schon mal gesprochen und hört da gerne also nochmal rein, auch in das Thema Social Media. Das kann man auch super zusammenhören, die beiden Folgen.
Ja, und also ich mache viel Jugendmedienschutz auch, ehrenamtlich. Aus meiner Sicht war Rheinland-Pfalz einfach immer ein Bundesland, das ganz vorne dabei war, wenn es um Jugendmedienschutzfragen ging. Jugendschutznet sitzt in Mainz, ne, ist natürlich auch ganz eng verwoben mit der Politik der Landesregierung. Und bis zum Ende der letzten Landesregierung, also jetzt vor ein paar Wochen, gab es eine Staatssekretärin, die sehr, sehr aktiv war, bundesweit, die auch jeder kannte, nämlich Heike Raab. Heike Raab war von 2015 bis 2026 die Bevollmächtigte des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund für Europa und Medien im Rang einer Staatssekretärin. Das klingt jetzt erstmal so formal, aber Heike Raab war einfach eine Bank. Und wer 11 Jahre lang dafür sorgt, dass unter den Ländern über Jugendmedienschutz gesprochen wird und das auch noch im Bund und über den Bund hinaus auch auf europäischer Ebene vertritt, das macht natürlich auch was damit, wie jeweils Parteien oder Fraktionen Jugendmedienschutz einschätzen. Jetzt ist sie weg. Mal gucken, wie ihr Nachfolger das macht. Aber ich bin sehr gespannt, denn auch beim Thema Social Media ist ja gerade ganz schön viel Musik drin.
Ja, und wir versuchen mal ein kleines Fazit zu ziehen, nach dem, was wir über Rheinland-Pfalz gehört haben, wenn man dann überhaupt ein Fazit ziehen kann. Aber man kann schon sagen, dass Rheinland-Pfalz bei Jugendbeteiligung rechtlich deutlich besser aufgestellt ist als in anderen Bundesländern, unter anderem durch diesen Paragraph 16c in der Gemeindeordnung, also, was ich schon auch als echten Hebel bezeichnen würde.
Ja, ich klinge heute so negativ, das will ich eigentlich gar nicht, weil ich sitze hier in Bella Italia, draußen scheint die Sonne und es ist total schön. Aber ich finde, vielleicht werde ich dadurch gerade auch so ein bisschen kritischer, weil ich auch merke, okay, wir lassen uns, wir müssen feiern, was klappt, ja. Aber es sind einfach manchmal so seltsame Begründungen. Da würde ich aber sagen, gehört Paragraph 16 Gemeindeordnung eindeutig in Rheinland-Pfalz dazu. Und da wünschen wir natürlich ein bisschen mehr Debatte und Wumms.
Und wünschen werden sich wahrscheinlich auch viele das Wahlalter 16, das weiterhin fehlt. Wir haben eben schon gehört, Kinder sind im Beteiligungsrecht schwächer gestellt als Jugendliche und die Umsetzung vor Ort hängt viel von Ressourcen ab. Das ist in anderen Bundesländern auch so, in Rheinland-Pfalz an dieser Stelle auch. Ich glaube, es gibt eine gute gesetzliche Grundlage dafür, die aber wie an ganz vielen Stellen einfach mit Leben gefüllt werden muss. Aus Rheinland-Pfalz biegen wir in die Schlusskurve ein und schauen auf die nächsten 14 Tage, auf die ich mich ganz besonders freue, weil nächstes Wochenende in Aachen der Jugendkongress ansteht mit 500 jungen Menschen von der evangelischen Jugend im Rheinland. Da darf ich 3 Tage dabei sein. Mit Auf- und Abbau geht das 3 Tage. Das ist einfach cool, dass sich so viele junge Menschen da angemeldet haben. Das wird, glaube ich, ein richtig gutes Event mit spannenden Keynote-SpeakerInnen aus der, auch viel aus der säkularen, also aus der weltlichen Welt, auch witzig. Hauptausschuss vom Landesjugendring NRW ist, freue ich mich, die Verbände wiederzusehen. Fachtag Einsamkeit, AG gegen rechte Angriffe, der NRW-Tag der Jungen Union, wo wir einen Stand haben werden, um mal ins Gespräch zu kommen. Also ganz viele Themen, auf die ich mich alle einzeln freue. Es werden wieder viele Reisen dabei sein. Also ja, kann gut werden. Anna, bei dir Stichwort Reise, wie lange geht's denn eigentlich noch?
Ja, wir nehmen jetzt an einem Sonntag auf. Bei mir geht es jetzt zurück am Dienstag früh. Und ich war jetzt 14 Tage ohne Laptop unterwegs, Leute. Das ist für mich wirklich was ganz Besonderes. 14 Tage wirklich mit Abwesenheitsnotiz und ne, keine Daten, keine Dateien, keine USB, nichts dabei. Ich muss mich erstmal orientieren. Also ich weiß grob, was passiert am Dienstagabend. Da bin ich, es ist ja Sommerfest-Season in Berlin. Da freue ich mich sehr auf so ein paar politische Termine. Genauso dann am Mittwoch, da ist NRW-Fest. Da freue ich mich auch sehr drauf. Und dann fange ich wieder an zu moderieren, Vorträge zu halten. Und dann geht es ja auch schon mit großen Schritten auf den Sommer zu. Aber ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, was im Kalender steht. Das werde ich dann alles am Dienstag, wenn ich wieder in Berlin bin, herausfinden.
In eurem Kalender steht hoffentlich schon der 22.06., denn das ist der Termin, wo unsere nächste Folge erscheint. Das wäre dann Folge 63 und wir haben auch da schon ein Thema, das wir jetzt auch hier schon an dieser Stelle mal droppen und ja auch eben schon gesagt haben, es geht um Studierende, arm wie Kirchenmäuse oder überprivilegiert. Nochmal der Aufruf, wenn ihr da Meinung zu habt, wenn ihr Erfahrung dazu habt, wir haben es eben schon gesagt, dann schreibt uns über Instagram und lasst uns da teilhaben an dem, was ihr sagen möchtet. Wir danken euch, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr zugehört habt. Vergebt uns gerne Bewertungen und Sterne auf der Plattform. Das hilft uns sehr. Empfehlt den Podcast weiter. Passt auf euch auf. Bis ganz bald.
Tschüssi.
Berufsjugendlich ist ein Podcast für alle, die jugendpolitisch aktiv sind, mit jungen Menschen arbeiten oder sich für die Interessen junger Menschen einsetzen.
Produktion, Redaktion und Moderation Anna Grebe und Jendrik Peters. Berufsjugendlich ist eine unabhängige Eigenproduktion und wir freuen uns über eure Abos und Bewertungen auf Spotify, Apple, Podigy, Deezer und überall dort, wo es Podcasts gibt. Alle 14 Tage gibt es eine neue Folge.
Ihr findet uns auf Instagram unter @medien.politik.partizipation und @erjendrik.